Herzlich willkommen zu Technikquatsch Folge 181. Und schon wieder eine ganz besondere Folge. Also, sie ist ganz normal, aber ich habe jetzt tatsächlich meine Brille.
Okay, hi.
Hi, Miep.
Hi, Mike.
Ich setze die jetzt mal live auf, so wie das ist, so unter der... geputzt habe ich doch gerade. Ich muss noch ein bisschen mich dran gewöhnen. Aber ja.
Schön, jetzt bist du unter den Scharfsehenden.
Ja, das war, also es ist irgendwie anders. Ich muss noch ein bisschen dran gewöhnen. Und auch mit dem Brillenputzen. Also irgendwie ist es, also eben als Neuling dabei, ist es jetzt halt nochmal so eine Zwischenschicht zwischen mir und dem, also zwischen meinen Augen und dem anderen. Und es ist immer erstmal noch ein bisschen ungewohnt. Aber ich stelle gerade fest, es drückt zumindest jetzt spontan nicht zwischen, also die Kopfhörer und die Brillenbügel und so, das funktioniert wohl.
Das ist gut.
Das ist gut.
Das ist sehr von den Kopfhörern abhängig tatsächlich auch, ja.
Denke ich mir, also die sind ja, was habe ich jetzt, Over-Ear und die haben ein recht weiches Polster. Ja, schauen wir mal. Sehe ich dann, wie es am Ende der Folge ist.
Glaub mir, du wirst dich schneller gewöhnen, als du denkst. Ich bin ja kein Brillenträger, aber im Laborbrillen mussten wir ja immer. Und wenn du die dann mal wirklich länger aufgehabt hast, ich bin dann einmal mit der Laborbrille auf der Nase nach Hause gefahren, bis ich das gemerkt habe. Weil wenn die halt einfach gut sitzt, dann merkst du halt irgendwann nicht mehr, wenn sie halbwegs sauber ist. Wenn sie dann verkratzen, dann wird jede Sekunde nervig. Ja, wenn sie... Ja, schaffst es kratzfrei zu halten und halbwegs sauber, dann passt schon. Man muss sich am Anfang nur dran gewöhnen, nicht so oft mit seinen Fingern reinzudatschen, weil man sich ins Auge fassen will oder so.
Das habe ich sogar ziemlich, also die paar Tage, die ich jetzt ein bisschen intensiver aufgehabt habe, habe ich eigentlich ziemlich gut im Griff, habe ich das Gefühl. Also ich wundere mich eher, dass da Datscher drin sind, obwohl ich gar nicht reinlang. Das ist komisch. Irgendjemand langt da heimlich hin, garantiert. Geht immer so vorbei und so, bäpp. Nee, natürlich nicht. Aber.
Das ist tatsächlich auch so eine Sache, die man erst merkt, wenn man mal in so einer Umgebung wie in einem Labor war und darauf achten musste, wie oft man sich eigentlich ins Gesicht langt am Tag. Mhm. Dass man das abstellen muss. Oder, aber ich denke fast, dass du deine Datscha mehr vom Aufsetzen und Rumtragen hast.
Ja. Ich glaube, also zumindest am Rand glaube ich nämlich, dass ich es teilweise zu eng ans Gesicht gepackt habe. Mhm. Also, dass ich halt so mehr oder weniger vom Rand, also von meinem Gesicht Fett drin habe oder so.
Das ist möglich.
Muss ich noch ein bisschen üben, wie es am besten ist. Aber es ist ja nicht so, dass ich, dass ich schlecht sehe, wenn ich sie nicht da auf habe. Ich meine, so im Alltag, so normal brauche ich sie nicht, aber halt so ein Monitor ist ganz okay. Da, wie gesagt, da muss ich auch noch ein bisschen üben und schauen, wo jetzt die beste, ach, mit so einem, ah ja, wie auch immer, das kriege ich schon irgendwann. Ja, und sonst, wie war denn, die letzten Tage waren ja für uns beide recht aktiv.
Ja.
Zumindest beim Schneeräumen.
Ja. Also ich muss ja Gott sei Dank auch nicht alleine Schnee räumen, weil wir ja zu zweit sind. Aber wir haben so Tage festgelegt. Also es geht mehr darum, in der Früh, wer aufstehen muss.
Ja, ja.
Ah ja, an meinen Tagen hat es halt geschneit. Das ist auch Glück oder Pech. Nee, aber gestern... wir müssen jetzt dazu sagen, wir haben gerade den 3.12. Am 2.12. in Teilen Bayerns hat es ein bisschen mehr geschneit als bei uns.
Ja, so erster und zweiter, so.
Ja.
Vom ersten auf den zweiten vor allem.
Das ist immer so der Moment, wo ich sehr froh bin, dass ich nicht mehr im Wärmepumpenservice arbeite. Weil da werden jetzt ganz viele, also ganz sicher, ganz viele Anrufe kommen aus dem Raum München.
Ja.
Nicht nur, weil es halt kalt ist und Schnee liegt, das ist, ja, ist logisch, aber das ist ja eigentlich schon seit Anfang der Woche so. Sondern wenn so viel Schnee liegt, kann ich gleich mal, falls jemand von euch eine Luftwärmepumpe besitzt, das habt ihr bestimmt mal irgendwann gehört und beachtet niemand, so wie es bei keinen anderen Geräten auch jemals beachtet wird. Da ist so eine Lüftung dran und die braucht Platz.
Und die braucht Luft.
Und die braucht Luft. Und wenn da ein Schneehaufen davor ist, dann geht es irgendwann nicht mehr und dann fällt die Wärmepumpe aus. Also
herrlich.
Wirklich simple as that. Und manchmal sind die von der Windrichtung so blöd angebracht, weil die ja so auch angebracht sein müssen, dass der Wind nicht wirklich reingeht. Wenn er mal aus einer ungewöhnlichen Richtung kommt, weil es sehr wenig ist, kann das auch sein, dann dreht sich diese Lüftung zu schnell und dann schaltet die auch aus als Sicherheitsabschaltung. Und wenn aber die sich nicht dreht, dann ist kein Luftaustausch und dann friert der Wärmetauscher ein.
Ja, unangenehm.
Und dann geht's auch wieder nicht. Wenn dann der Schneehaufen davor ist, weil eben auch keine Luft rein oder rauskommt, hauptsächlich raus, kein Wärmeaustausch, friert der Wärmetauscher ein, schaltet sich die Wärmepumpe ab. Und was eben auch passieren kann, selbe Ursache, aber anders ausgelöst, wenn halt so, wie es halt jetzt ist, so viel trockener Schnee und auf einmal und deshalb mit Wind, dann kann es halt sein, dass diese Lamellen voller Schnee sind. Die muss man einfach nur freikehren. Oder wenn das vereist ist, mit so ein bisschen warmem Wasser, nicht heiß, warmem Wasser, auftauen oder mit Föhn dran oder so, dann geht's halt wieder. Und viele Besitzer wissen das halt nicht. Wenn dann halt mal so eine Extremwetterung kommt und du hast eigentlich jahrelang damit nie Probleme gehabt und dann verstopft das Ding, dann bist du erstmal panisch und rufst an. Und dann ist es eigentlich wirklich sowas wie, ja, nimm einen Besen und kehr den Schnee runter. Wenn man halt einfach wüsste, dann wäre viel weniger Problem.
Gut, ich meine, es ist halt immer, wie man eingestellt ist. Bei mir ist es so, Gerät geht nicht, schaue ich Gerät an.
Ja, aber du bist wie ich, wir sind technisch interessiert.
Ja, genau, das meine ich ja auch. Ja.
Auch, ich würde jetzt mal sagen, versiert im Sinne von, wir haben so einen typischen Ablauf, den jeder kennt. Sowas wie, ja, ist das nochmal neu eingeschaltet? Ist Strom drauf? So Sachen, ja, die halt für jedes Gerät gleich sind. Dafür musst du dich nicht mit dem Gerät auskennen. Aber
ja, stimmt, es gibt so ein paar Grundlegenden, was für das, Fehlerfindung und das angeht, was man dann, wenn man es ein bisschen gewohnt ist, einfach mal durchspielt.
Genau. Und die sind ja dann geräteunabhängig. Und dann geht es weiter mit, dass manche kämen ja nicht auf die Idee, aber du und ich zum Beispiel kämen auf die Idee oder viele andere vielleicht auch. Okay, dann gehe ich mal zu dem Gerät hin, zeigt es denn irgendwas an? Irgendwie ein Fehler.
Genau, das meine ich mit. Ich schaue mir das Gerät an.
Steht dazu irgendwas in der Anleitung drin? Steht in der Anleitung drin, wie man das weggeht? Und diese Hürde haben viele schon, selbst wenn dann was angezeigt wird, einfach nur wie ihn zu fragen, was das bedeutet, statt in der Anleitung zu gucken. Oder selbst wenn sie dann gucken, den Quickfix nicht genau anzuschauen. Oder dann nicht zu machen, weil sie sich das nicht zutrauen, ohne zu wissen, was das bedeutet, das zu tun.
Ja.
Und das kann manchmal wirklich so was ganz Einfaches sein, wie eine Einstellung ändern und dann war es das.
Ja, bei manchen Sachen ist es auch mir persönlich lieber, zum Beispiel jetzt ziehe ich mich auf meine Eltern oder so, mir ist dann lieber, bevor sie rumdrücken,
ja,
dass sie mich fragen.
Ja, das ist dann auch wieder so ein Ding. Man kann sehr viel verstellen. Aber ich finde, diesen Mut muss man schon haben, das auch mal zu machen und du musst es dann auch mal verkacken. Und dann weißt du es nicht so, ah, okay, so geht's nicht. Das ist halt so. Warum weiß ich den Befehl IP-Config Release dreimal aufs Raten wegen IP-Problemen?
Ja, ich meine, ganz viele Sachen in Bereichen, wo ich mich auskenne, ein bisschen, also zum Beispiel PC-Gedöns und so, die habe ich gelernt, indem ich es falsch gemacht habe erst.
Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Und ich glaube, unserem Hörern muss man das eher nicht sagen, weil wenn man einen Podcast mit den Namen anklickst, dann ist man zumindest irgendwie grundtechnisch interessiert.
Ja.
In irgendeiner Form. Und wenn es bloß zur Unterhaltung ist. Aber ja. Und das wäre, also heute wäre geschäftig gewesen, sagen wir mal so. Vor allen Dingen eher heute als gestern, weil wenn dann so eine Wärmepumpe ausfällt und dann ist ja meistens eine Fußbodenheizung dran, dann dauert das 1-2 Tage, bis die Kälte wird, bis man es merkt, wenn man nicht regelmäßig runterschaut. Und ich würde wahrscheinlich auch nicht jeden Tag auf dieses scheiß Display gucken, wenn du jetzt nicht gerade die App verbunden hast, die dir sagt so.
Wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich bin ich dann doch so weit, dass ich mir das zumindest intern per App anzeige.
Das können ja auch die meisten Wärmepumpen, also auch von allen möglichen Herstellern, ja, aber halt nicht, wenn du sie vor 8 Jahren eingebaut hast.
Genau, ja.
Selbst dann gibt es viele, die sagen, nee, brauche ich nicht, benutze ich eh nicht oder so. Und du musst dafür ja, also zumindest für den Hersteller, wo ich gearbeitet habe, Das geht nicht über Wi-Fi, sondern explizit nur über LAN.
Gut.
Ich glaube, das liegt aber weniger, dass es nicht funktionieren würde, als dass sie damit eine große Fehlerquelle ausschließen. So dieses so, ja, wenn es mit dem Kabel verbunden ist, dann ist okay. Dann funktioniert alles.
Weil Wi-Fi das ist mir generell auch lieber. Ja. Also ich bin ja auch, du bist ja auch so jemand, wir wollen lieber verkabelt als, also bei vielen Sachen, wenn es verkabelt geht, ist mir das halt lieber, weil dann, ja, Verbindung stabiler und solche Sachen.
Ja.
Apropos, wenn was geht, da fällt mir gerade was ein, weil ich heute auch oder gestern dieses mal wieder Blu-rays gerippt habe und dann umkodiert habe, dass dann meine Mutter nutzen kann. Mhm. Und da passt eigentlich eine Meldung. Ich glaube, ich habe die gar nicht in die Liste. Die, wo ist denn die? Ist das hier? Bei PlayStation werden jetzt alle möglichen Shows gelöscht, aus den Accounts gelöscht, die man schon gekauft hat.
Genau, auch Serien, Filme und Zeug, ja.
Und zwar liegt es daran, mit irgendwelchen Lizenzabkommen zwischen Sony, PlayStation, also Sony vor allem halt, und Discovery. Das ist eine recht große Bibliothek und da fallen jetzt halt wirklich zig Serien und alle möglichen Staffeln raus. Unter anderem.
Vor allem ältere tatsächlich.
Ja, und vor allem Mythbusters.
Ja.
Das ist halt auch, das ist auch so lustig. Ich habe das so gelesen, schaue mir dann die Liste an, so was, Mythbusters? Weil der Rest hat mich eigentlich auch nicht interessiert. Und dann habe ich nämlich ganz vergessen, dass es sogar in der Unterzeile von dem Artikel steht, weil ich den ignoriert habe und eigentlich nur den Artikel gelesen habe. Ja, das ist halt auch so ein Faktor wieder. Da komme ich jetzt drauf, weil dieses Ganze, also Streaming lasse ich mir insofern schon nochmal eingehen. Weil da schaust du halt das Programm an, das zu dir zur Verfügung steht.
Ja.
Aber wenn du das, also ich sträube mich halt wirklich, Sachen digital zu kaufen. Also Filme und Serien.
Ja, mit der Einschränkung, dass ich sie schon mal digital kaufe, wenn ich sie bei mir lokal speichern kann.
Ja, also wenn du die eigentlich DRM frei kaufen kannst.
Genau. Bei GOG zum Beispiel. Da gibt es halt nicht so viel.
Ja, genau. Aber das ist halt, wenn du wirklich dann das File laden kannst und speichern. Ohne zusätzliches DRM im Endeffekt, dass es halt so eine Freigabe wieder braucht. Weil zum Beispiel iTunes kannst du es auch dann teilweise runterladen, aber dann ist es ja trotzdem in dem System drin. Und hier fällt es jetzt raus und die Leute hat, du hast halt die Staffel oder so gekauft. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Habe ich jetzt auch nicht nachgeschaut.
Keine Ahnung. Es wird jetzt kein horrend hoher Betrag sein, aber trotzdem.
Trotzdem, du hast es gekauft, die Nutzung, aber jetzt wird dir die Nutzung wieder entzogen, weil die Lizenzabkommen auslaufen.
Ist ja auch eigentlich, also witzig möchte ich jetzt nicht sagen, aber schon so ein bisschen ironisch, das ist das, wovor alle mit Steam immer so Angst hatten.
Ja.
Keine Ahnung, kann vielleicht in 20 Jahren mit Steam auch mal passieren. Aber bis dahin, das hat sich ja jetzt doch relativ gut etabliert, dass da jetzt keine Probleme gibt. Aber dann hast du dann stattdessen so jemanden Großen wie Sony. Denkst du, ja, komm bei Sony, da passiert es nicht. Ja, doch.
Das sind halt diese verdammten, ich weiß ja nicht, welche Abkommen die da haben. Und vor allem, also bei Steam ist es ja schon so, dass
Lizenzen sind manchmal echt scheiße bei sowas.
Ja, also nur zurück zu Steam. Das habe ich mir ja auch gedacht, weil da habe ich jetzt inzwischen halt kein Problem mehr, weil das bin ich jetzt halt auch gewohnt. Aber tatsächlich, es kommt ja immer wieder vor, dass Anbieter irgendwelche Spiele aus dem Store nehmen. Aber wenn du das gekauft hast, kannst du das weiterhin, wie du willst, jederzeit runterladen und nutzen. Aber du kannst es halt nicht mehr neu kaufen. Das ist der Unterschied.
Ja, das ist ja okay.
Genau, da habe ich auch nichts dagegen, weil das Abkommen war ja, ich gebe ihnen mein Geld. Dafür habe ich die Nutzung davon. Sowas ist dann halt wirklich, wo es sagt, also ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht, mich würde ja interessieren, ob da nicht vielleicht irgendeine Verbraucherschutzorganisation da mal bei der EU klagen möchte.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der EU rechtens ist. Ich bin jetzt genau wie du jetzt natürlich kein Rechtsanwalt oder sonst in irgendeiner Form ein Rechtsvertreter, der da Bescheid wüsste.
Ja, das Medienrecht und so ist halt auch so.
Aber also, es kann halt sein, und das ist halt das Perverse an Recht so ein bisschen, es kann halt sein, dass es nicht rechtens ist, dass du das aberkennst, aber genauso, dass sie das machen müssen wegen dem Lizenzrecht.
Also, das ist das Problem, ja.
Also es kann schon sein. Ich glaube es ihnen auch. Also weil, und wenn es bloß als Vorsichtsmaßnahme ist, weil sie sich nicht sicher sind, ob sie es machen müssen. Ja, Lizenzrecht ist für alle Beteiligten immer noch scheiße gelöst. Das muss man einfach mal so sagen.
Mhm.
In vielerlei Sachen. Also Musik ist ja auch schlimm. Das ist
ja, ja.
Und damit meine ich nicht, dass schlimm ist, dass man GEMA-Gebühren bezahlen muss, sondern dass die so einen Drecksverein sind.
Ja.
Und Monopolist.
Die Idee dahinter ist ja gut. Die Idee ist ja, dass die Künstler entsprechend angemessen vergütet werden.
Ja, aber es ist zum Beispiel, das regt mich jetzt zum Beispiel vom Streaming her auf. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal im Podcast. Ja. Habe ich mich auch schon, also zumindest privat habe ich mich schon sehr oft darüber aufgeregt, dass es keine Möglichkeit gibt, als kleiner Streamer das einfach angemessen bezahlen zu benutzen. Also ich kann halt nur so, ja, ich hätte gerne die Rundfunklizenz für so und so viel 1.000 Euro. Oder es gibt halt keine Möglichkeit. Und selbst da ist es so, wenn ich es halt nicht über die eigene Plattform streame, sondern über was Fremdes wie Twitch TV, dass streng genommen eigentlich Twitch TV das machen müsste und ich nicht. Ja, ist halt doof. YouTube hatte das Problem ja auch ziemlich lang. Ich weiß jetzt gar nicht mal mehr, wie die das gelöst hatten.
Ich glaube, da gab es jetzt mal eine Einigung vor irgendeiner Zeit, aber...
Ja, deswegen gibt es ja auch jetzt wieder YouTube Music und solche Sachen. Aber, also das ist schon pervers, was da teilweise im Recht noch abgeht, weil das Recht halt nicht für das Internetzeitalter ausgelegt ist.
Wenn du da Streaming-Sachen und solche Sachen, dann musst du halt dich dann mit den jeweiligen Landesmedienanstalten dann auch noch auseinandersetzen.
Ja.
Also das ist alles ein, ja.
Es ist etwas unnötig kompliziert. Und wie gesagt, das Schlimme ist, in Deutschland und in den USA zum Beispiel auch zu Großteil, ist es schon so, dass du da so ein paar Monopolisten hast und vielleicht noch so ein paar kleine, die aber halt auch nicht wirklich, also da kannst du im Prinzip gleich nicht lizenzieren, sagen wir mal so. Ja, das sind halt so die Sachen, die du machen kannst. Und ich verstehe halt die Künstler dann auch, die dann, okay, bevor ich nichts kriege, gehe ich halt trotzdem zu denen. Ist ja logisch. Ist alles nicht so einfach. Musik in Filmen, Musik in Spielen.
Oh ja, Spiele.
Ach.
Da gab es auch mal ganz absurde Sachen, weil ich meine, Alan Wake, das erste ist ja auch mal eine Zeit lang aus dem Store genommen, aus dem Verkauf genommen worden, weil eben Musiklizenzen abgelaufen sind. Und das Problem ist, dass das aber nicht an der Band, das ist ja Poets of the Fall, beziehungsweise Old Gods of Asgard, die ja mehr oder weniger spielen in den Remedyverse, ja, das ist ja alles ein bisschen kompliziert, sondern es war nicht das Problem, dass man mit der Band hätte, weil die sind ja dicke mit Remedy, aber die Plattenfirma, und also das ist halt alles ein riesen Gewusel dann, und bis sie sich dann doch einigen konnten, dass sie halt wahrscheinlich die Lizenzen erneuert haben oder irgendwie irgendeinen Deal haben sie gemacht. Und dann ist es jetzt wieder online gegangen, also das war halt schon vor ein paar Jahren, aber das ist halt auch da immer wieder so ein spezielles Ding. Gleichzeitig ist es dann, weil du ja Streaming angesprochen hast, dass es ja trotzdem, wenn solche lizenzierten Songs drin sind, zu Problemen kommen kann. Und dann gibt es bei einigen Spielen heutzutage auch dann einen Schalter, den man in den Optionen umlegen kann, dass nur streamingfreundliche Musik gespielt wird.
Ja.
Schön, dass es das gibt. Andererseits sind ja auch viele solche Sachen dann gerade speziell für manches atmosphärisch relevant oder so. Aber es ist, ja, es ist alles ein Riesending.
Zusammenfassend, es ist schlimm, dass es diesen Schalter geben muss, eigentlich.
Ja, es ist sehr schade auf jeden Fall.
Es ist schade. Es ist auch, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Rhythmus- und Musikspielen.
Oh, ja.
Das kannst du einfach nicht bringen. Punkt. Also du musst entweder klein genug sein, dass es wurscht ist, und dann mit dem Risiko leben, dass du mal abgemahnt wirst.
Ja, da gibt es ja diese Algorithmen, die das Ganze dann
durchkämmen. Ja, also da wirst du halt relativ schnell dann auch stumm geschaltet und solche Sachen und kriegst dann Verwarnungen und was weiß ich. Oder du bist dann groß genug, dass du so viel Geld damit verdienst, dass du das wieder ordentlich lizenzieren kannst. Aber du hast dazwischen keine Möglichkeit, keine legale Möglichkeit. Das ist ja das, was blöd ist.
Das Problem aber, das auch große haben, ist, dass selbst wenn du die Lizenz hast, dass du manchmal dann gestrikt wirst oder von irgendjemandem einen Claim bekommst und dann erst den Hassel hast, dass du nachweisen musst, dass das alles okay ist.
Ja, hätte ich jetzt übrigens gerade auch. Ich habe gar nicht so viele YouTube-Videos, aber unter anderem ja von diesem Endeavor mit Guardians of Infinity to Save Kennedy.
Mhm.
Und ich habe im Hintergrund immer Musik gespielt vom filmmusic.io. Dort gibt es diese frei verfügbaren, auch für kommerziell Lizenzen, wenn du entsprechend zitierst. Was ich gemacht habe, aber trotzdem wurde mir das Video jetzt rausgenommen. Mit der Begründung eines dieser Titel.
Ja, super.
Und ich hatte noch nicht die Zeit oder die Lust, eigentlich ehrlich gesagt eher, mich damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Weil, wie gesagt, ich gehöre zu den wenigen, die sich da akribisch drum kümmern, dass ich immer die Rechte habe für das, was ich zeige und für das, was ich zu hören gebe. Und das regt mich dann auf. Aber gut, das ist halt, dem Algorithmus interessiert das nicht. Es wird sich nicht so genau angeguckt und auch die Algorithmen, die sowas prüfen, sind nicht so geil.
Ja, das Problem ist, du musst halt mehr oder weniger, wahrscheinlich, also im Zweifel musst du mal so, muss es dann so eskaliert sein, dass es ein Mensch sich anschaut.
Ja.
Und das musste in diesem Web, wenn man YouTube anschaut, mit der Größe, mit der Menge an Leuten, mit der wahrscheinlich auch Menge an Beschwerden.
Das geht halt auch nicht. Also da verstehe ich den so Streaming-Betreiber an und für sich halt auch.
Ja, ja.
Die müssen halt auch gucken, dass das irgendwie funktioniert, ohne dass sie da jetzt 2 Millionen Beschäftigte haben müssen. Aber ja, so wie es halt gerade ist, ist halt für alle scheiße. Es ist, ja. Das ist wieder so ein Punkt, wo ich, auch wenn ich es grundsätzlich ein bisschen doof finde, dieses Überprüfung bei Upload wieder besser finde. Weil damit ist beim Upload dann wenigstens schon klar, dann kannst du dich beim Upload rumstreiten, weißt schon. Meinetwegen selbes Problem, selber Prozess. Aber mit dem Punkt, wo es hochgeladen ist, ist die Sache durch. Und nicht so 3 Jahre, nachdem es hochgeladen ist, fällt jemand auf, so, oh, eigentlich müsste doch.
Mhm, genau.
Also wäre insofern trotzdem, gut, das sage jetzt ich als jemand, der halt seine Brötchen damit nicht verdienen muss.
Ja, klar.
Da kann es dann bei, schau dir halt Newsartikel und Dings an, da kann es dann schon ein Problem sein, wenn du was nicht hochladen kannst, weil zeitkritisch und so. Ist auch wieder ein Problem. Ich bin ja auch froh, dass ich solche Entscheidungen nicht treffen muss, aber ich kann trotzdem sagen, wie es ist, finde ich scheiße.
Apropos, und jetzt sind wir ja schon bei YouTube.
Ja, genau.
Dann können wir doch gleich auch wieder mal zu die Werbeblocker gehen.
Ja.
Eine der Neuerungen, die es dieses sogenannte Manifest V3 von den Chrome-Erweiterungen gibt, das jetzt irgendwann nächstes Jahr verpflichtend wird für Entwickler von Add-ons für Chrome. Da soll es jetzt so sein, dass remote gehosteter Code in Zukunft über den Chrome Web Store verteilt werden muss und zeitaufwendige Prüfprozesse durchlaufen. Und das ist insofern relevant, weil das dann auch für Filterlisten von Adblockern gelten soll. Das heißt, die Aktualisierung von diesen Filterlisten wird dadurch verzögert. Also es dauert einfach länger, bis du die entsprechenden aktuellen Filterlisten hast.
Und das ist das Einzige, wo es keinen Sinn machen würde, das zu verzögern.
Ja. Also ich meine, ich finde es ja grundsätzlich so.
Grundsätzlich ist es eine gute Idee, tatsächlich.
Genau, weil dass du nicht von nebenan, von seitlich irgendwelchen Chartcode oder sonstige Sachen da reingeladen bekommst, ohne dass es das funktioniert auch über Google Store und solche Sachen, aber ich meine, ohne dass es zumindest eine grundlegende Prüfung hat.
Ja.
Und bei Filterlisten ist es halt, sagen wir mal, zumindest nicht, es ist schon durchaus im Interesse von Google und YouTube, dass das ein bisschen vielleicht länger dauert.
Deswegen hat es ein bisschen geschmeckt.
Denn wir haben ja momentan eben dieses, ja, das ist halt so schwierig jetzt, das da festzunageln, aber es kann schon durchaus eine Option oder sagen wir mal eine Mitmotivation bei Google sein. Jetzt kommt halt dann jemand daher wie jetzt Firefox und die ja eh sagen, sie werden weiterhin dieses Manifest V2 unterstützen, beziehungsweise halt auch so andere, so ein bisschen so Erweiterungen der Regeln nutzen, damit das weiterhin mit den Adblockern so funktioniert wie vorher. Schauen wir mal, wie das weitergeht. Es wäre ein Vorteil für Firefox, wenn die das schaffen würden, dass bei denen Adblocker besser funktionieren als bei dann Chrome. Da hätten sie eine Chance, das steht auch hier so in dem Artikel bei Computerbase oder wir hatten es auch von einem anderen, Tarnkappe oder Info heißt die. Und da wird auch eben auf Firefox verwiesen, dass das eben eine Chance ist für die, dass sie vielleicht wieder Boden gut machen im Marktanteil.
Wäre interessant. Ich meine, der Krieg der Browser ist nicht mehr so im Vordergrund. Es gibt ihn schon noch so ein bisschen, aber ja. Es interessiert nicht mehr so arg. Chromium ist doch auch mehr oder weniger gerade so.
Fast überall.
Ja, was fast überall drin steckt. Trotzdem. Also, wenn man jetzt lieb ist, könnte man meinen, okay, vielleicht war das ein Seiteneffekt, der halt so, ja, wurde halt jetzt mitgenommen. Wenn man jetzt fies ist, sagt man, okay, das war der Grund für die ganze Schoße. Im Endeffekt.
Ja, würde ich jetzt nicht. Ich meine, wie wir ja gesagt haben, dass das remote gehosteter Code erstmal überprüft werden muss,
ja,
also, finde ich grundsätzlich okay. Also,
ist erstmal super. Ist tatsächlich erstmal gut. Die Sache ist halt, es kann halt keiner sagen so, ja, wir haben uns darüber keine Gedanken gemacht, spätestens mit dem Erscheinen dieser Artikel.
Naja, der ist auf jeden Fall.
Also bin ich jetzt mal gespannt, ob sie vielleicht nochmal in der Hinsicht zurückrudern oder jetzt einfach mal gucken. Ich glaube nicht mal, weil so ein richtig Riesenaufschrei war das jetzt trotzdem nicht. Weil, also es ist ja nicht so, dass man die Updates nicht kriegt, man kriegt es halt verspätet, was halt scheiße ist.
Ja. Ja, das ist ja auch erst nur kommend. Also das ist ja noch in Zukunft. Aktuell ist ja trotzdem dieser, also sie haben bei YouTube, weil sie ja verstärkt jetzt hat, wollen da, also Adblocker blockieren sozusagen.
Mhm.
Da gab es wohl ein massives, sie sagen, es hat einen massiven Deinstallierung von Adblockern gegeben. Was sie halt nicht erwähnen ist, dass es gleichzeitig auch eine unglaublich große Anzahl von Installationen gibt, Neuinstallationen. Und zwar nämlich in Verbindung mit Browserinstallationen.
Mhm.
Weil ganz viele Menschen jetzt halt gesagt haben, okay, und Chrome mit Adblocker funktioniert gerade jetzt nicht, dann probieren wir doch andere Browser- und Blocker-Kombinationen aus. Weil gerade die so wie Adblock und uBlock und sowas, die haben dann gesagt, sie haben auch sehr, sehr viele Installationen zu verzeichnen. Jetzt sind halt die Leute, die es eh interessiert. Also diejenigen, die sich um Adblock, ich meine, kennst du Louis Rossmann?
Nur vom Namen.
Ja, der ist sehr, sehr, sehr aktiv in Sachen Right to Repair. Ist ein bisschen eine eigenwillige Gestalt, also er kann sehr intensiv sein, aber er hat halt auch solche Sachen gesagt. Und was ich teile, ist die Ansicht, diejenigen, die sich die Mühe schon machen, Adblocker und solche Sachen zu installieren und sich darum zu kümmern, das sind nicht die, die du dadurch gewinnst, indem du sie einfach sagst, oh, das geht jetzt nicht mehr, sondern die sind diejenigen, die dann aktiv neue Lösungen suchen. Hat er nicht ganz unrecht. Vielleicht nicht alle, aber ein Großteil. Also ich wäre jetzt auch keiner, der jetzt aufgibt, nur weil jetzt hat mir YouTube sagt, oh, jetzt kannst du das nicht mehr ohne Werbung anschauen. Meinen Sie nur.
Ich habe jetzt ganz oft das Wort Piehole gehört, also.
Ja, genau. Das ist jetzt auch wieder so ein Ding, was jetzt bei den, sagen wir mal, technisch versierteren verstärkt interessant wird, sind halt solche Sachen wie Piehole. Das ist ja mehr oder weniger die ganze Sache, wo dieses Filtern nicht in einem Add-on ausgelagert, sondern ausgelagert ist zwischen, wie glaube ich, zwischen Router und Netzwerk, oder? So, glaube ich, kann man das sagen.
Mhm.
So vorher zwischengeschaltet und dann, ich glaube, das ist so grob. Ich habe es jetzt nicht weiter nachgeschaut, weil ich persönlich bin jetzt da noch nicht so interessiert, aber kommt halt drauf an.
Ja.
Muss man mal schauen.
Mein Beef mit Werbung ist auch nicht die Werbung an sich, sondern die Penetranz der Werbung.
Ja.
Und die Dauer.
Lustigerweise gab es jetzt da auch ein neues Add-on, dass jetzt alternativ zum Blockieren Werbung beschleunigt.
Mhm.
Also bis zu 16-fach oder so schneller abspielt.
Das finde ich jetzt auch nicht okay, nicht schlecht. Also okay.
Ja, das linke ich auch darunter. Ich habe das jetzt gerade nicht dabei, aber das hatte ich, war auch die Woche. Statt halt dann seine 3 Minuten halt, was weiß ich, 20 Sekunden oder so. Ist ein anderer Ansatz, aber interessant.
Ja, tatsächlich. Ja, das ist genau wie, warum gibt es überhaupt Werbeblocker? Weil es Banner gibt, die sich nicht wegklicken lassen oder sich über Texte schieben, ja. Und Videos, die Leistung fressen, was jetzt heutzutage nicht mehr ganz so relevant ist, aber gerade früher sehr relevant war. Naja, schauen wir mal.
Ja, stimmt. Das ist so bei manchen Webseiten, wo ich dann mir gesagt habe, tatsächlich auch mal so, oh, ich möchte euch zumindest über Werbung unterstützen, und dann den Werbeblocker kann man ja individuell pro Seite deaktivieren.
Mhm.
Und dann kam da teilweise, wurdest du so vollgeschissen eben mit diesen Pop-Up-Sachen und sowas, und habe gesagt, okay, sorry, so nicht.
Mhm.
Weil wenn es zu sehr dich angreift fast schon, wenn es dir so in, dann geht es auch nicht.
Intrusive, wolltest du sagen, oder?
Ja, genau. Das, und dann ist es im Wort irgendwie stecken geblieben. Aber ja, zum Beispiel bei Computerbase und solche Sachen, die bieten ja auch so recht günstige Abos an, wo sie sagen, hey, du hast dann keine Werbung und du kannst uns unterstützen stattdessen. Das mache ich ganz gern.
Ja. Mache ich auch bei Podcast Addict zum Beispiel. Bei manchen Apps gibt es ja.
Da habe ich die einmalige Zahlung gemacht.
Mhm.
Weil das Ding, also ich nutze so viel und vor allem, ich meine, hat man da eigentlich spezielle Funktionen außer keine Werbung? Ich glaube nicht, oder?
Nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, es gab schon 1, 2, aber ich bin mir nicht sicher.
Ja, nee, auf jeden Fall, man kann die ja wunderbar so nutzen, aber ich habe auch gesagt, okay, die Werbung ist jetzt auch nicht störend, aber ich wollte denen aktiv Geld geben.
Doch, ich weiß es. Beim Podcast Addict, eines ist mir gerade eingefallen. Man hat ein zusätzliches Widget, nämlich die Playlist. Die hat man sonst nicht.
Die nutze ich nicht.
Die nutze ich tatsächlich. Aber.
Da habe ich aus Versehen auf Play gedrückt.
Ja, also bei Apps zum Beispiel bin ich inzwischen auch relativ schnell so, dass wenn ich eine App sehr lange sehr viel nutze und es gibt eine Pro-Version, die dann zu kaufen.
Ja.
Weil, also aus Wertschätzung, sage ich mal. Weil es ja, sind genau. Ja meistens keine riesigen Beträge, weil das lässt sich ja auch nicht so gut durchsetzen auf dem Mobile-Markt. Beim Internetbrowsen ist es halt schwierig, außer du loggst dich halt bei 5000 Services ein.
Mhm.
Und selbst
das kommt
dann,
dazu, ja.
Klar, wenn mal jeder in sich geht, eigentlich surft man immer auf denselben 5 bis 10 Seiten. Aber ab und zu schaut man halt doch mal woanders auch hin. Und da wird es ja dann auch nichts nützen. Also
man muss auch ein bisschen auswählen.
Ich habe schon meinen Werbeblocker sehr gern und bei YouTube, ich hatte ihn tatsächlich sehr lange bei YouTube auch ausgeschalten. Es ist ja inzwischen so, dass wenn du dann da drauf bist und hast irgendeinen, also ich habe zum Beispiel Ghostery als Antiskript und Verfolgungsdings noch. Es gab eine Zeit, wo bei Adblock und Ghostery 3-stellige Zahlen waren, was geblockt wurde.
Mhm.
Und Leute, übertreibt's doch einfach nicht.
Ja.
Also klar, wenn ich was für was nicht bezahle, dann bezahle ich mit meinen Daten und so. Fair enough. Und manchmal denke ich mir so, ja, okay, wenn ich ein gutes Äquivalent dafür bekomme und es sind Daten, wo ich sage, ja, meinetwegen, dann geht es. Es ist ja immer noch ein Handel, den man ja auch bewusst eingehen kann. Es gibt da welche, die dann schon kategorisch, da bin ich dann auch wieder nett dafür, dass du sagst, kategorisch, nee, meine Daten. Ja, okay. Die Meinung kann man haben. Aber,
also ich sage ja immer, ich möchte mich bewusst, also bewusste Entscheidungen treffen.
Ja.
Ich sage, okay, da finde ich es in Ordnung. Oder hier in dem Fall, oder ich möchte aber auch wissen, was er eigentlich nahm. Und dann kann ich sagen, okay, nehme ich in Kauf.
Ja.
Ich versuche schon ein bisschen, also nicht komplett, aber ein bisschen zu reduzieren, meinen Datenfußabdruck.
Apropos Fußabdruck. Jetzt pass mal auf diese Überleitung.
Ja, okay.
Auch wenn man bei der Aufnahme ist, hinterlässt man einen speziellen Soundfußabdruck.
Oh, exzellent.
Wir wollen zu sprechen kommen. Es ist eigentlich nur eine schöne, kleine, super Side-News. Ich finde es ja super. Von Doritos. Die haben eine schöne Software.
Dorito, wie nennen sie es? Dorito Silent.
Dorito Silent, die Crunch Cancellation Software.
Ach ja, es ist eine AI-Software in Anführungsstrichen, die dazu dient, den Crunch-Sound, den man beim Dorito-Essen macht, auszublenden oder zu überlagern eigentlich.
Ja.
Das ist, also ich würde sagen, so wie ich das gelesen habe, funktioniert das so ähnlich wie die Active Noise Cancelling Sachen bei Kopfhörern, oder? Würdest du?
Jein.
Ist doch so ungefähr. Ja, okay.
Jein. Also Active Noise Cancelling benutzt ja ein zusätzliches Mikrofon. Normalerweise. Das hast du ja hier nicht. Nee, das haben die hier nicht. Das ist tatsächlich ja eine AI-Software deswegen und nicht einfach nur Software, also mit Machine Learning verbunden, weil du eben nicht dieses zweite Mikrofon hast, sondern das ist eine allgemeine Software, die versucht zu lernen oder zu erkennen, wann du diesen Sound von jemandem isst, gerade Doritos-Chips, hat und den dann so auszublenden, wie das auch eine Active Noise Cancelling machen würde, aber mit, ich nehme an, vorher eingespeisten Algorithmen und vielleicht eben auch über welche Art von Feedback auch immer sich dann zu verbessern und auf dein Mikrofon einzustellen. Also der Machine Learning Art, die Machine Learning Aspekt hier ist, dass du ja nur ein Mikrofon hast.
Ach so, meinst du das? Okay.
Genau. Das ist wie wenn man ohne, das kann man ja auch machen, du weißt es inzwischen genauso gut oder jeder, der schon mal versucht hat, ein Hintergrundrauschen zu entfernen. Du kannst vorher das Hintergrundrauschen deines Geräts aufnehmen und entsprechend genau das entfernen. Das wäre dann, wie ein Active Noise Cancelling funktioniert, mit dem zweiten Mikrofon. Oder du kannst einen vorgefertigten Algorithmus nehmen und versuchen, den so anzupassen, bis du das Rauschen selber nicht mehr hörst. Also ausprobieren, bis das Rauschen dann weg ist, indem du manuell versuchst, das Rauschen nachzustellen. Oder wo du was weghauen musst. Und da gibt es Bibliotheken dafür.
Zum Beispiel, ich habe nutze jetzt, da muss ich es auch nochmal kurz ansprechen. Ich nutze jetzt so ein Plugin auch, das macht es on the fly, das ist aber auch Machine Learning trainiert.
Genau.
Allgemein, diese Unterscheidung zwischen Stimme, Hintergrund und solche Sachen.
Genau, und das ist ja sogar nochmal besser in dem Sinne, weil das sich ja die Ruhepassagen selber dann noch rausziehen kann und sich selber dieses Abbild erstellen kann und wie sich das im Laufe der Zeit vielleicht auch verändert. Dass es nach einer halben Stunde vielleicht anders ein bisschen klingt im Hintergrundrauschen, weil das Hintergrundrauschen ändert sich ja auch, wenn du das Mikrofon benutzt, leicht.
Ja, dieses Algorithmus, ich glaube, der geht mehr einfach auf die Stimme und analysiert Stimme und nimmt Stimme und den Rest ist dann was anderes.
Eben. Ja, genau. Und das kann auch andersrum gehen, genau.
Ich glaube, der Fokus, also wie ich das gelesen habe, fokussiert er sich erstmal auf die Stimme und hat dann halt eben noch die zwei Kanäle Hall und Hintergrundgeräusch.
Ah ja.
Und das auf das teilt das Ding dann am Ende auf und da kann ich an drei Reglern rumregeln und das ist ganz nett.
Genau, die Dorito-Software, die würde jetzt quasi, nehme ich an, also das weiß man jetzt nicht genau, wie die funktioniert. Da müsste man jetzt bei Dorito anfragen. Aber scheint so, dass die darauf trainiert ist, eben diesen speziellen Crunch-Sound rauszufinden, wann der auftritt und da dann erst gegenzusteuern.
Ja.
Und eventuell vorher eben auch sowas wie Stimmerkennung und so weiter macht. Wie das dann genau funktioniert, da habe ich mir weder Gedanken gemacht noch näher reingeguckt. Aber das funktioniert schon anders als Active Noise Cancelling Kopfhörer funktionieren im Detail. Okay. Also da kommt eben dieses, deswegen ist es eine AI-Software oder eigentlich Machine Learning, aber ich gebe es ja langsam auf. Weil eben dieser Selbstlernprozess der Software dabei ist, dass es sowohl findet, wo diese bestimmten Störgeräusche herkommen, in dem Fall eben spezialisiert auf den Crunch-Sound, und was dann das ist, was du behalten möchtest. Und das ist eben hier das, was die Software sich selber optimiert.
Also hier steht ja auch noch so, sie haben knapp 500 Leute beim Chipsessen aufgenommen und damit können sie jetzt ungefähr 5000 Crunch-Sounds simulieren.
Ja, das heißt, das Ding hat eine Bibliothek hinterlegt.
Genau.
Und scannt nach dieser Bibliothek erstmal vorrangig.
Ja, so halt eben so nach den gewissen, wie nennt sich das, Mustern halt, was so ein Crunch-Sound macht und was so ähnlich ist und so. Da geht er eben das, was solche AIs bzw. Machine Learning-Algorithmen können. Also nicht nur dann das 1:1 nehmen, sondern auch Annäherungen und entsprechende. Aber das ist halt dann, wie sie es trainieren und einstellen.
Genau, die ist halt dann damit trainiert, weil auch so Machine Learning-Sachen, die müssen ja immer antrainiert werden. Irgendwoher muss das Ding ja wissen, nach was es suchen soll und was es machen soll. Und da machst du am Anfang eben viel mit Hand oder fütterst es halt und guckst, ob das rauskommt, was du willst, wenn du das entsprechend anweist zu tun, was du willst. Und dann eben immer.
Und dann drehst du noch ein bisschen an den Parametern rum.
Genau. Ich meine, das ist super. Also, und das ist natürlich Marketing.
Ja, klar. Aber es ist, ich meine, wir sind auch voll reingefallen, weil wir verbreiten jetzt die Botschaft von Doritos.
Ja, aber auch an Jeff Kiele denken. Ich finde es echt lustig. Das ist halt, das ist, was ich eigentlich viel mehr erwartet habe, was mit dieser ganzen AI-Technologie gemacht wird an Blödsinn.
Ja, es ist halt eigentlich nichts anderes als ein eben Störgeräusch, wie mit den ganzen Software und Plugins, die ich benutze, nur halt auf jetzt einen speziellen Anwendungsfall bezogen. Ich habe ja schon gesagt, ich muss noch mal was kurz ansprechen. Wer die letzte, die 180 Teil 2 gehört hat und in der Erstfassung gehört hat, da waren jetzt lauter so Störgeräusche drin. Das lag daran. Zwei Fehlerelemente waren dabei. Eins, der zweite lag bei mir. Das erste war, das Plugin, von dem ich gerade noch gesprochen habe, ich habe es mir zuerschlossen. Es hat wahrscheinlich ein Update gegeben. Vorher war es die 1.01 und dann war es jetzt die 1.02. Und durch dieses Update hat sich aber die Version, die ich gehabt habe, deaktiviert, obwohl die registriert, also gekauft und registriert ist, hat sich deaktiviert, zurück auf die Trial-Version geswitcht. Und die Trial-Version hat dann alle 60 Sekunden so ein Störgeräusch. Dadurch, dass das jetzt dieses Plugin auf allen drei Spuren von uns war, hat sich das halt verdoppelt und verdreifacht und deshalb so, war es so stark. So, also das war das Problem. Das sollte man eigentlich nicht machen, dass man ein gekauftes Produkt, nur weil ein Update ist, dann die Version, die genutzt wird, deaktiviert, aber mir auch nicht sagt, dass es eine neue gibt zum Updaten. Das war sehr, sehr ungeschickt. Da muss ich denen noch Feedback geben. So, und der zweite Punkt, der Fehler war dann bei mir, weil ich nicht mehr oder weniger nochmal eine QA gemacht habe. Also nicht nochmal 1 bis 5 Minuten reingehört habe.
Du hast dich zu sicher gefühlt.
Ja, genau, weil ich halt einfach wirklich, wir haben ja aus einer Aufnahme zwei Teile gemacht und ich habe einfach diese ganzen, nachdem ich geschnitten habe, einfach die ganzen Einstellungen einfach rüber kopiert. Und normalerweise soll es ja funktionieren, weil das ist ja die gleiche Tonspur, nur halt, ja, einfach aufgeteilt auf zwei Folgen. Und ich habe einfach gesagt, okay, und es war halt auch schon müde am Abend und da habe ich es halt einfach rausgedingst und ja, das war dann mein Fehler. Naja, ich habe es dann, danke auch nochmal, per Feedback am nächsten Morgen in der Früh wurde mir gesagt, da ist irgendwelche, eben Störsachen und ich so, oh, reingehört, auch scheiße. Und dann erstmal, was ist passiert? Warum ist das so? Ich habe doch nichts anders gemacht. Dann eben diesen rausgefunden, Rückschlüsse gezogen, neu gemacht, jetzt ja, dann funktioniert. Aber jetzt meine Lehre, die ich daraus habe, egal wie es ist, immer noch mal das QA machen. Das war Schlamperei von mir. So, das wollte ich nur noch mal.
Nochmal loswerden.
Ja, genau. So, auf jeden Fall Dorito Anti-Crunch App, auch ganz nett.
Ich mag sowas. Das ist wieder eine Spielerei, die mir gefällt, weil es wenigstens halbwegs nützlich. Ist halt sehr spezialisiert. Ja, ja.
ist mehr so diese Sache, ein bisschen im Fun-Bereich. Das ist halt ganz
Ja. Fun-Bereich trifft es gut. Fun-Bereich trifft es gut.
Harmlos und spaßig irgendwie.
Ja. Harmlos und spaßig. Willst du zu den CPUs kommen? Das passt doch auch in die Riege.
Ja, du, viel Zeit haben wir, glaube ich, nochmal für das, was wir uns vorgenommen haben heute.
Ja.
Machen wir nur ganz kurz, also da reißen wir die ein bisschen an. Also,
ja, ist ja nicht so viel.
Es gibt, also normalerweise ist ja bei den Ryzen, die 7000, also Zen 4-Reihe, gibt es jetzt noch eine etwas, also unter dem 7600, unter dem 6-Kerner gibt es noch den 7500F jetzt. Beziehungsweise den gibt es schon ein bisschen mehr oder weniger zu bekommen und der wurde jetzt getestet, unter anderem auch von Computer Base. Und der Unterschied zum 7600 ist vor allem, da wurde die Grafikeinheit aus dem I/O-Chip, also DI, gestrichen. Das heißt, das hat keine Grafikbildausgabe. Deshalb auch das F, weil das kennen wir ja von Intel, F ist ohne Grafikeinheit. Ist minimal, also mit etwa 100 MHz, geringer getaktet. Was halt am Ende rauskommt, dass der in der CPU-Leistung fast identisch ist zum 7600. Also wäre der ganz nett, wenn er noch ein bisschen günstiger wird. Weil der ist momentan für ungefähr 180 Euro zu bekommen und der 7600 für knapp 200 Euro. Wenn der jetzt noch ein bisschen fällt für, sagen wir mal, 20, 30 Euro günstiger ist, so gegen 150 Euro, dann ist das okay. Ich bin inzwischen halt auch so der Meinung, so ein paar Euro, wenn es für ein paar Euro mehr eine Grafikausgabe, eine Bildausgabe gibt an der CPU, nehme ich die lieber mit.
Ja, als Fallback ist es halt immer nice.
Genau, das ist halt vor allem das.
Ich würde es so sehen, wenn man noch eine extra Grafikkarte rumlegt, die kompatibel ist. Vielleicht jetzt keine von DOS-Zeiten. so viel Kompatibilität gibt es ja da nicht. Aber wenn man da halt noch was hat, dann finde ich das jetzt nicht so unbedingt. Bei meinem Freund habe ich es ja jetzt mit eingebaut, weil der kann die ja tatsächlich mit der Intel-Grafikkarte beide benutzen. Mhm. Also die iGPU und die GPU für DaVinci.
Ja.
Ansonsten, ja. Also ich finde es immer ganz nett, weil man hat eben den Fallback, das, wie du schon sagst. Und man darf auch trotzdem immer nicht die vergessen, wenn man halt nur das als Arbeitstier benutzt, den Rechner, dann reicht die oft auch trotzdem aus.
Ja.
Also wenn man wirklich Hintergrundberechnungen oder sowas vielleicht hat, aber eben grafisch keine großen Sachen dabei sind. Ich sage das auch extra so mit dazu, weil nur Arbeits-PC heißt nicht, dass man nicht grafische Sachen auswerten muss.
Ja, vor allem heutzutage sind ja sehr viele, eben haben wir es wieder, Machine Learning und so Zeug, da wird sehr viel auch auf die Grafikkarte oder so umgelegt.
Genau. Und es gibt ja auch Arbeiten, die sich mit Grafik beschäftigen.
Ja, oder so, ja.
Darf man auch nicht vergessen. Oder, also ich kenne es jetzt von der Uni, da hat man halt dann Kristallographie und sowas, das sind halt grafische Berechnungen. Ist auch ein Markt, den man nicht vergessen darf. Oh, ist ganz nett, sagen wir mal so.
Ja. Eben, wie du sagst, also diese Grafikeinheit bei den Ryzen 7000 sind ja eh nur zwei CUs, also Computer Units, das ist wirklich nur für ein bisschen Grafik ausgeben. Gut, sie haben einen Decoder, glaube ich, drin, also für Videodekodierung ist auch nicht schlecht. Und als Fallback würde ich, also wenn es wirklich nur so ein paar Euro Unterschied ist, lieber die mit Grafikeinheit. Und dementsprechend, wenn sagen die auch bei Computer Base, hey, der ist nicht schlecht, wenn er noch ein bisschen günstiger wird. Aber das gilt bei fast allem heutzutage. Dann ein bisschen stärkere Grafikeinheit haben wir bei den wahrscheinlich bald kommenden Ryzen 8000G. Und die heißen auch nur deshalb 8000, weil die nächstes Jahr kommen. Weil AMD gesagt hat, 2024 ist die Jahr von Ryzen 8000. Die Benennung der CPUs ist nicht besser geworden.
Die Benennung ist allgemein bei Dingen nicht besser geworden.
Das ist furchtbar. Nee, aber auf jeden Fall ist es so, die werden jetzt dann kommen 8700G, 8600, also 8 Kerner, 8600G, 6 Kerner und dann wird es ein bisschen wirrer, weil dann gibt es nämlich sogenannte Phoenix 2. Das sind dann 8500G, das sind zwei volle Zen 4 Kerne plus 4 mal Zen 4C und 8300G, das ist nur noch ein voller Zen 4-Kern mit drei Zen 4C. Also kompakt, die ist ein bisschen kleiner und ein bisschen weniger Takt und ein bisschen weniger Cache. Aber der Vorteil von denen ist, die ja, sind halt sehr kompakt und klein. Das ist so vergleichbar mit den Effizienzkernen wahrscheinlich von Intel. Aber natürlich relevant ist eigentlich diese 8700G und 8600G, jetzt erst, ich meine, aus meiner Sicht erstmal, das sind nichts anders als die bisher schon bekannten APUs im Laptop, also diese 7000, ich weiß jetzt auch nicht, ich fange jetzt nicht an aus dem Kopf die Benennung zu sagen. Auf jeden Fall diese U und H, die Zen 4 APUs, das ist jetzt die Variante, die in den Desktop kommt. Und das kann ja für manche auch ganz interessant sein. Die gibt es dann auch in der normalen und in der Pro-Variante. Und die Pro-Variante, das ist nämlich, das muss ich noch kurz erwähnen, wurde ich auch nochmal darauf hingewiesen, weil ich habe doch beim letzten Mal gesagt, wegen Server oder so, oder NAS und Server-Sachen bauen, dass die Ryzen fast alle ECC-RAM unterstützen. Das fast ist nämlich so, der in der Regel reguläre Desktop kann das. Aber bei den APUs, die ja für sowas eher auch interessant sind, können das nur die Pro-Varianten. Die normalen irgendwas G können das nicht. Das wollte ich nur nochmal klarstellen. Da wurde ich daran erinnert und das zu differenzieren ist wichtig. Und falls man da was machen möchte, nochmal genauer nachschauen. Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also nicht einfach sagen, okay, das muss ja gehen, sondern exakt hinschauen, kann die Variante das? Und dann erstmal weitermachen, falls man es überhaupt braucht.
Ja.
Hey, wollen wir ein Fass aufmachen oder lieber nicht mehr, oder? Nee, Fässer machen wir jetzt nicht auf.
Also wir können eigentlich, ja.
Heben wir uns vielleicht auf, wenn der Mo wieder dabei ist, oder?
Ja, hast recht.
Fässer, solche Fässer lieber mit Mo, der übrigens sich entschuldigen lässt. Ja, das haben wir ganz am Anfang vergessen.
Er klingt, ich zitiere, wie Mickey Maus.
Ja. So ungefähr hat er so ein Sprachsample geklickt. Das kommt ein bisschen hin, ja.
Wie im Stimmbruch.
Ja, ja, doch, so leichtes Kippen immer. Aber ja, also er hat eine kräftige, hat ein bisschen erwischt, aber alles. Apropos erwischt, quasi was anderes. Was ist erwischt? Es kommt, das wir vielleicht noch ansprechen, bald, ja, also am 12. April soll es starten, und zwar eine Fallout-Serie bei Prime, Amazon Prime. Und da gab es jetzt einen Teaser-Trailer.
Der schaut wahnsinnig gut aus und wahnsinnig zusammengestöpselt.
Ja, genau. Also er sieht auf jeden Fall so aus, als hätten die Leute dahinter durchaus verstanden, wie man zumindest die neueren Fallouts auf den Bildschirm bringt. Und um das zu zeigen, haben sie nämlich genau das gemacht. Die haben den Trailer vollgestopft mit Referenzen für die Gamer, also für die Spieler, damit sie ja auch ja sehen, hier seht ihr, das haben wir, könnt ihr wieder erkennen, das hier könnt ihr wieder erkennen. Hier natürlich die Wallsuits, da habe ich auch schon den Kommentar gesehen, dass die so billig aussehen, da dachte ich mir, ey, ja, die sehen halt im Spiel exakt so aus und das ist ja so dieses leicht total sterile und ja, Plastik, also ein bisschen Spandex-Anzüge oder so, das passt schon. Ich habe vorher, du hast doch diese Typen mit den, die Brotherhood of Steel, diese mechanisierten Typen gesehen mit der Rüstung. Ich habe da vorher ein Bild gesehen, wo die haben anscheinend welche tatsächlich als Kostüme. In dem Trailer kam dann aber so eine Sequenz vor, wo du offensichtliche CGI-Figuren da laufen hast sehen. Das war so, okay, das CGI ist wieder nicht ganz optimal, aber naja.
Ja, ich finde, es ist momentan so ein allgemeines CGI-Problem.
Gerade in Serien.
In Film und Serie.
Ja.
Wie ich aus anderer, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe, gibt es wohl den Trend bei Studios, da ein bisschen Preisdumping zu betreiben für die Effekte und einfach nur zu gucken, okay, wer gibt mir das billigste Gebot, weil zu wenig Gebote kommen. Sich das dann immer wieder die gegenseitig sich versuchen zu unterbieten und dann hast du halt nur dieses Budget und musst halt da irgendwie dann das fertig machen. Und dann kommt halt sowas bei raus, selbst bei teilweise guten Studios.
Ja, ja, man hat das halt vor allem auch bei den Marvel-Serien und so, hat man ja auch gehört, wie die dann die FX-Gruppen da mehr oder weniger niedergecrunched wurden. Also die hatten halt da brutalste, haben die Leute aufgearbeitet im Endeffekt und für zu wenig Geld.
Ja, und das ist eine sehr blöde Entwicklung.
Mhm.
Und das Ergebnis ist auch nicht schön.
Sagen wir mal so, für die aktuelle Serienlage ist die Qualität durchaus okay.
Also, da ist es in Ordnung. Da hat es mich jetzt auch nicht gestört, muss ich sagen. Ist mir jetzt nicht so aktiv aufgefallen.
Ja. Ich hoffe nur, dass er halt vielleicht trotzdem möglichst viel tatsächlich praktische Effekte, also auch wirkliche Nachbildungen, wirkliche Kostüme oder solche Sachen benutzen, lieber als alles nur vollkleister mit CGI.
Ja, also das ist nicht nur meine persönliche Vorliebe, sondern das überdauert einfach länger.
Ja.
Ich möchte hier mal ein gutes Beispiel geben, einen Film, den, na gut, vielleicht ist er inzwischen zu alt, auch nicht mehr jeder kennt, aber Bram Stoker's Dracula.
Mhm, ja.
Ist ja in den 90ern verfilmt worden. Das benutzt fast nur Practical Effects. Und zwar alte Theatertricks tatsächlich. Mhm. Also solche Sachen wie am Schluss, wenn Mina in der Kutsche ist, wird tatsächlich im Hintergrund wird kein Film abgespielt, sondern wird so eine Filmrolle mit Aufnahmen drauf aufgerollt, beziehungsweise zur Seite so gerollt. Also wo halt wirklich ein gedrucktes Bild drauf ist. Mhm. Solche Dinge. Und es wird auch viel mit Maske gemacht. Es ist quasi kein CGI zu sehen.
Ja.
Und
ja, gut, das war auch in den 90ern, wo es noch ein bisschen an eine andere Situation
ja,
war.
Ja, aber Mike, das war anders geplant.
Ah, okay, okay.
Mhm. Das war mal anders geplant. Das hätte alles computergeneriert sein sollen. Und
Gott.
Das war die Zeit, in der das aufkam und in der das halt so aussah wie zu PlayStation 1 Zeiten.
Ja, 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 ich weiß, man kennt ja noch, also die guten Sachen waren ja zum Beispiel Jurassic Park, aber da war der Vorteil, dass die auch ganz viel eben mit diesen Animatronic-Sachen gemacht haben.
Genau, und ich weiß trotzdem leider nicht mehr, weil mein Gedächtnis so schlecht ist, wie man ja jetzt allgemein weiß, wer sich dann so explizit dagegen gewehrt hat. Ich glaube, es war der Regisseur, ich bin mir aber nicht sicher.
Das ist doch Scorsese, oder?
Nee, oder? Nee.
Stoker's Dracula, ich bin gerade da. Francis Ford Coppola.
Genau, Francis Ford Coppola. Ich glaube, der war dagegen.
Das passt zu ihm.
Also,
da hat er auch recht gehabt.
Und du kannst den Film halt heute noch anschauen. Ja, er ist sehr langsam. Man merkt, es ist ein älterer Film. Man hat trotzdem heutzutage andere Sehgewohnheiten. Aber dir wird optisch und schnitttechnisch und so weiter an dem Film nichts super aufstoßen. Das Einzige, vielleicht mal das unechte Blut, das ja da teilweise literweise verschwendet wird, da kann man jetzt ein bisschen drüber streiten.
Nee, das ist okay.
Aber
finde ich gut.
Kostüm, Optik allgemein dieses Films, den kann man immer noch als Klassiker anschauen und der ist aus den 90ern. Stell dir denselben Film mit CGI vor.
Katastrophe, nee, wirklich, meine ich ernst.
Und selbst wenn es ein hervorragendes, super geiles, noch nie dagewesenes CGI für die 90er gewesen wäre, wäre das heute eher immer noch als Trash-Film zu betrachten oder dass du halt dann so ein bisschen eine Liebe dafür hast oder dass es halt dann so mit Practical Effects hätten kreuzen müssen, wie das ja sehr exzellent in zum Beispiel Jurassic Park geschehen ist.
Genau. Das ist nur so unterstützend. Das ist auch, finde ich, eigentlich die beste Methode. Also, dass du zum Beispiel CGI nimmst, um bei einer Maske so ein paar Säume zu verbessern. Du weißt schon, so ausbessern und sowas. Wunderbar.
Ja.
Kein Ding.
Also, so finde ich, wie bei eben Jurassic Park müsste es mehr eingesetzt werden. Man ist ein bisschen zu mutig geworden, weil es zu gut ist. Aber der Uncanny Valley is strong, heißt es immer so schön.
Ja, teilweise.
Also, ja, jetzt muss ich gerade noch dazu sagen, weil ich es gerade im Kopf habe, weil ich sage, ja, über die Kostüme kann man nicht streiten. Also, da gibt es tatsächlich trotzdem Streit.
Ja, okay.
Bei Bram Stoker's Dracula, weil in den Szenen dazwischen, also da von der, man kann zumindest nicht absprechen, es hat ein sehr uniques Kostümdesign. In allen möglichen Kostümen. und hat dann auch teilweise Anleihen so ein bisschen an die Steampunk-Optik, also auch mit diesen runden Gläsern und so.
Mhm, ja.
Ja, ich finde es wunderbar. Ist wunderschön.
Ja, dadurch hat er ja auch wirklich ein eigenes, eben Stil, eigene.
Es hat einen eigenen Stil, eigenen Flair und man erkennt es dann auch sehr sofort, dass es halt, es passt zum Film, es passt zum Material. Aber ja, ist ein Film, den ich immer noch hervorragend finde. Wenn man so nur im Nachhinein anschaut, der ist ja mit FSK 16 oder so, glaube ich, damals gewesen. Ich glaube inzwischen 12.
Ja, also er steht auf Wiki mit 16.
Ja, da ist überraschend viel Sex drin.
aber, ja, das passt aber auch zum Ganzen.
Also es passt zumindest von, zum Vampirbild der 90er. Mhm. Diesen Verführer-Vampir, der trotzdem noch monströs ist, hat sich ja ein bisschen gewandelt inzwischen.
ja, Gary Oldman spielt den ja auch ganz hervorragend. Ach,
Gary Oldman ist einfach super.
Worauf ich noch auch einen Tipp geben möchte, wer gute praktische Effekte da mag, ist zum Beispiel das Remake von Night of the Living Dead. Das ist ja von muss ich mal schauen, wie ich habe vergessen, wie er heißt. Night of the Living Dead 1990 ist nämlich gemacht worden von Tom Savini. Und Tom Savini war ursprünglich tatsächlich ein, ja, für diese Effektsachen zuständig. Und der kann die halt wirklich erfolgen. Und der spielt auch und ist auch für die Effekte zuständig in zum Beispiel From Dusk Till Dawn. Und dort spielt er auch mit als, wie heißt der? Sex Machine, glaube ich, oder so ähnlich. Also der Typ, der da ist, der die Knarre in seinem Schritt hat. Die fernbedienbare. Nur mal so als Sachen für gute praktische Effekte im Horror. Splatter-Bereich eigentlich eher.
Ah ja, wer den Film übrigens, wer den Bram Stoker's Dracula noch nicht gesehen hat und Keanu Reeves-Fan ist, der spielt den Jonathan Harker.
Ja, der spielt er übrigens genauso wie immer, nämlich ziemlich ausdruckslos.
Und nicht mal so gut, genau.
Nee. Das ist halt so ein bisschen, also wenn man wirklich was kritisieren möchte, ist das Schauspiel von Keanu Reeves, auch wenn er total, also er ist halt Keanu Reeves.
Es passt aber auch zur Rolle, also insofern.
Ja.
Mir ist es auch nicht negativ aufgefallen, außer nee, als ich mal mit der Nase drauf gestoßen wurde und drauf geachtet habe.
Ja, ja. Er spielt etwas blutleer, was dann tatsächlich dazu passt.
Ja, aber die Winona Ryder zum Beispiel super. Und
ganz große Klasse.
Also überhaupt Besetzung allgemein. Und
natürlich Anthony Hopkins als
Anthony Hopkins.
Als Van Helsing ist einfach.
Das ist eine Paraderolle. Ich glaube, der hatte so viel Spaß.
Wollte ich gerade sagen, der hat einfach Spaß darin. Das ist große, große, ganz große Klasse.
Der ist ja auch ein bisschen verrückt.
ja, also, beide, also die Rolle und er.
Ja, ja, ich muss es jetzt nicht näher sagen, weil es passt ja auf beides.
Aber so wie er da steht, er hat wirklich, wirklich lebt die Rolle. Es ist groß, ganz groß.
Es ist großartig.
So, aber dann vielleicht kommen wir tatsächlich zum Schluss, oder?
Ja, ich würde sagen,
ein bisschen kürzer heute.
Ja, für heute reicht es dann auch mal. Bei mir ging auch gerade schon die Tür auf, weil wir verabredet sind.
Ja.
Dann, ja, das nächste Mal hoffentlich wieder mit Mo. Ihn hoffentlich wieder
mit
gesund.
Mit Fässern, die wir öffnen. Also,
ja, mit Fässern, die wir öffnen. Wir können ja sogar zwei Fässer öffnen, wobei es ist langweilig.
Machen wir beim nächsten Mal.
Das heißt, ich wünsche euch einen guten Abend, Tag, Nacht, Morgen, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal und schaut doch gern, wenn ihr möchtet, bei uns im Discord vorbei. Da wird, also vieles von den News kriegt man dort auch mal mit und kann ein bisschen mitdiskutieren. Geht auch hier rein, muss man vielleicht auch mal sagen. Und
also das ist halt immer so eine Mischung, poste ich es, posten ein anderer, posten wir es uns gegenseitig, reden wir darüber schon. Aber es ist immer so ein sehr dynamisches Geschehen.
Ja, also wir posten manchmal Links wirklich nur intern, manchmal auch in den Discord hinein oder übernehmen auch von Sachen, die andere uns draufgestoßen haben, mit.
Manchmal poste ich es intern und vergesse es im Discord zu posten und dann postet jemand anders was, ja auch gut ist.
Ja. Oder es tauchen Sachen auf. Ja. Aber es ist ganz interessant. Wir sind eine nette kleine Community und könnt natürlich auch gern, wenn ihr es eh nicht schon getan habt, ich denke, die meisten, wenn ihr es getan habt, diesem Podcast folgen, wo auch immer ihr seid. Auf Spotify oder
überall abonnieren, Sterne vergeben.
Wie auch immer. Damit uns der Algorithmus lieb hat und uns andere auch gern hören wollen. Und ja, wäre ganz cool. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Bis bald.
Ciao. Tschüss.